Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Guten Tag. Wir sind schon wieder bei dir.
Ja.
Sehr gut. Der Lockdown macht es möglich und nötig.
Ja.
Ich finde, wir fangen mal damit an, dass wir dich feiern. Ich feiere dich jetzt ein bisschen.
Warte, ich setze mich bequem hin, lege mich nach hinten und mache die Ohren auf und hoffe, das wird gut.
Wenn man einen Wein öffnet, der sehr hoch bewertet ist, teuer ist, aus dem eigenen Wein, Klimaschrank oder Keller kommt und man ihn probiert und richtig gut findet und man schenkt ihn Freunden ein, die ihn blind probieren und die finden ihn nicht so richtig gut, dann hat man meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten zu reagieren. Also man hat natürlich tausend, man kann auch ein paar Ohrfeigen verteilen oder sowas, aber in Weinhinsichten sinnvolle Weisen. Beide haben gemeint, man macht einen zweiten Wein auf und stellt ihn daneben. Das ist immer eine ganz, ganz smarte Idee. Und meine Erfahrung ist, du hast zwei Möglichkeiten. Du triffst eine Entscheidung in dem, was du aufmachst. Die erste, zu der greifen die meisten Leute, habe ich auch schon zugegriffen, muss ich gestehen. Das ist, wenn man das eigene Urteil unbedingt untermauern will, man macht einen etwas kleineren Wein, gleicher Erzeuger, gleiches Jahr auf. Also wenn du ein GG hast, das im Zweifel steht, dann machst du einfach einen Ortswein, gleicher Erzeuger, gleiches Jahr. Meistens zeigt das dann doch, dass das andere feiner ist und so weiter. Kommt schon ganz gut hin. Dann siehst du, ist doch gar nicht so schlecht, wie er das macht. Blöd ist nur, wenn das nicht eintritt, dann ist natürlich Polen offen. Und außerdem kann man damit auch nicht so richtig ausschließen, dass man selbst eventuell gerade anders tickt. Was irgendwie, weiß ich nicht, die Synapsen da irgendwie schief geschaltet sind. Was zur zweiten Möglichkeit bringt, und das ist das, was du beim letzten Mal gemacht hast, denn wir sind natürlich beim Rückblick auf letztes Mal.
Das stimmt.
Was hast du aufgemacht beim letzten Mal?
Eine Flasche weißen Marmor, 2018, eigentlich viel zu jung, von Weinhof
Meier am Fahrplatz.
Meier am Fahrplatz, siehst du, ich verwechsel Weingut Meier, ist ja die anderen.
Man darf, glaube ich, sagen, das ist ein Lieblingswein, ne?
Ja.
Genau, das ist die richtige Antwort. Eigentlich musst du einen Lieblingswein aufmachen. Und zwar aus einem ganz anderen Grund. Erstens, den kennst du richtig. Das heißt, du kannst sofort überprüfen, ob du gerade irgendwie falsch geschaltet bist. Zweitens, das ist so ein Wein, dem gönnt man es, wenn er den anderen wegbläst. Man ist dann nicht beleidigt. Das ist total ergebnisoffen.
Ja,
wenn der ursprünglich Gute gut ist, habe ich ja recht gehabt. Wenn der ursprünglich Gute doch nicht so gut ist, hat mein Lieblingswein jetzt gerade einen. Na, also man gönnt es einem Wein. Wir sind total im Nerd-Modus, ist klar. Aber ich meine, die Leute hören das ja freiwillig zu. Also die sind, glaube ich, genauso nerdig. Also hast du genau das gemacht. Du hast Meier am Fahrplatz weißer Marmor aufgemacht. Ein, wie ich finde, herausragender Wein. Nicht nur der. Ich habe ihn jetzt das dritte Mal im Glas. Wir haben ihn, glaube ich, noch nie zusammen getrunken, oder? Noch nie einen.
Nee.
Ich habe den bei anderen Gelegenheiten im Glas gehabt. Und ich habe immer gedacht, so meine Herren, es ist nicht geschenkt, 40 Euro.
Aber auch ein Witz im Gegensatz zu anderen Sachen.
Außerhalb der Wiener Wachau ist das in Österreich schon echt stolz. Aber das ist ein wahrhaft großes Gewächs.
Ja. Aber
tolles Weingut.
Ja.
Macht auch schöne gemischte Sätze. Ist ein Doppelweingut. Das Rote Haus gehört dazu, das gleiche Management. Beim Roten Haus ist alles etwas günstiger.
Genau.
Wir machen, glaube ich, auch einen Nussbaum-gemischten Satz. Und bei den gemischten Sätzen habe ich manchmal sogar schon die Idee gehabt, dass mir die Sachen vom Boden aus besser gefielen. Okay. Aber dieser Riesling, der ist wirklich herausragend. Und der hat...
Jedes verdammte Mal. Da kannst du machen, was du willst.
Und der hat dem echt die Rücklichter gezeigt, dem Bassermann Jordan.
Ich bleib dabei, ich fand den Bassermann auch gut.
Ja,
sogar ziemlich gut. Aber der hatte natürlich gegen den weißen Marmor, ehrlicherweise, man kann es gar nicht sagen, er hatte keine Chance.
Ja, und zwar deswegen, weil... dass das Flo und ich ja einzuwenden hatten, dass er nämlich nach hinten austrocknet. Der weiße Marmor hat eben genau das geschafft, dass du auf der einen Seite total saftig bleibst und dann trotzdem diese feine Phenolik zeigst. Die Kreide rutscht halt sehr elegant in den Hals runter, da trocknet nichts aus. Oder der weiße Marmorstaub. Und da hat er dann den Forsterwein dann doch deutlich in die Schranken gewiesen. Und deswegen... fand ich das sehr gut, dass du das so rumgemacht hast und nicht mit irgendeinem Ortswein, weil es gab keine großen Diskussionen. Denn man muss auch dazu sagen, von dem Wassermann ist alles übrig geblieben. Wir haben noch den Inhalt unserer Gläser, wir hatten ja zwei Gläser, noch mal so ein, zwei Mal gegenprobiert, aber es hat keiner mehr den Wassermann nachgeschenkt. Wir haben den weißen Marmor dann zu dritt ausgetrunken.
Genau, das war die eindeutig richtige Wahl am Abend, definitiv. Hab ihn dann über die anderen Tage getrunken. War ein wirklich schöner Wein. Ob er 100 Punkte verdient hat, mag man wirklich dahingestellt lassen. Das würde ich, aber das finde ich aber so in Sachen immer. Das hat ja mit, quasi mit den, also mit der Bewertung an sich gar nichts zu tun. Nun waren ja viele der gleichen Meinung mit diesen 100 Punkten. Das war ja nicht nur, also selbst, also, oder sagen wir mal, einer sehr ähnlichen Meinung. Selbst Herr Hofschuster, den wir schätzen, fand den auch sehr großartig, hat ihn sehr hoch bewertet, sehr hoch für seine Verhältnisse. Und Gummijoa so oder so.
Ich kann dazu auch gar nichts sagen. Ich habe ihn nämlich nicht im Glas gehabt, weil 16 ist das Jahr, wo ich beim Gummijoa angefangen habe. Es gab keine Finalverkostung, das muss man dazu sagen. Das war zeitlich nicht mehr möglich. Das wurde ja alles ein bisschen hoppladihopp umgestellt. Und die Chefredaktion in München hat die Sachen gegenverkostet, die jetzt Kandidaten für höchste Wein waren. Das waren aber Otto Geisel und Britta Wegener. Und Otto hat auch die Pfalz sowieso verkostet. Das heißt, da haben sie sich selbst kontrolliert. Wir hatten noch eine Kontrollinstanz. Ansonsten, also ich musste meine Nahe-Sachen und meine A-Sachen, die A habe ich ja damals auch gemacht, die über 95 Punkte kriegen sollen, musste ich an der Konterflasche nach München schicken. Und das haben die dann kontrolliert und da sind auch ein, zwei Sachen dann mal auf 94 abgestuft worden. Aber bei den Pfalz-Sachen haben sie sich sozusagen selbst kontrolliert. Und ich habe in dem Jahr ja auch Pause gemacht in Wiesbaden. Das ist das einzige der letzten 6 Jahre, wo ich nicht in Wiesbaden war.
Stimmt, da habe ich nämlich, habe ich nämlich nicht gefunden. Ich hatte nochmal bei dir nachgucken wollen.
Ja.
Da, und ich dachte, hey,
Deswegen habe ich den tatsächlich nicht im Glas gehabt.
Aber übrigens, also nur für unsere anderen Hörer, ja, also für alle anderen jetzt hier, außer uns beide, vergesst es, ihr kriegt keinen weißen Marmor. Davon gibt es nur 2000 Flaschen und die sind immer sehr schnell weg. Das könnt ihr total vergessen.
Das stimmt, das ist ein sehr, sehr rares Zeug.
Würfeln wir los, ja, oder?
Bitte, los.
Eine 5.
Eine 5. Oh, nein.
Eine 2, ich darf anfangen.
Ja, bei mir zu Hause.
So, wir trinken einen Riesling namens Spontan vom Weingut Drei Herren aus Radebeul und das liegt in Sachsen. Also Jahrgang 2018, das ist ein trockener Riesling. So, Sascha, hier, zum Wohl.
Zum Wohl. Ich habe es gelernt, ich mache das jetzt wie bei Kitchen Impossible. Ich gönne mir erst immer ganz lange die Nase.
Haben die das bei Kitchen Impossible vorgemacht?
Ja, ja. Der Melzer macht das immer. Also, macht den Deckel auf und dann riecht er ganz lange rein und sagt, dass das ganz wichtig ist, erstmal ganz lange reinzuriechen. Man nimmt sich sonst so einen magischen Moment.
Das stimmt.
Habe ich jetzt gelernt.
Magisch.
So, okay. Zurück zum Ernst der Lage.
Zurück zur RAF. Die ist noch nicht ganz zu Ende behandelt. Auf vielfachen Wunsch. Eigentlich dachte ich, also nach 2 Folgen RAF ist die RAF jetzt abbehandelt.
Hätte ich auch gedacht, aber nee.
Die Leute wollen das gerne noch ein bisschen vertiefter. Ja. Und es gibt auch noch so einen letzten Aspekt, über die RAF zu berichten, die natürlich, also wir sagen das immer mit größtem Respekt vor den Opfern der echten RAF oder den Angehörigen. Genau, wir machen uns da um Himmels Willen nicht drüber lustig. Aber nach 25 Jahren darf man, glaube ich, dann auch mal.
Du kannst ja nochmal sagen, was RAF ausgesprochen heißt.
Riesling über alles Fraktion.
Genau.
Nicht Rote Armee-Fraktion. Genau. Habe ich dir eigentlich mal von meiner Begegnung mit der echten RAF erzählt?
Nee.
Kurz hat nichts mit Wein zu tun, aber die RAF ist ja, die erste Generation der RAF ist ja in Stuttgart-Stammheim vor Gericht gestellt worden, in diesem skandalumwitterten Prozess. Und das lag daran, dass es, ich bin kein Jurist, aber damals, ich weiß nicht, ob es heute so ist, wenn du quasi im ganzen Bundesgebiet Verbrechen verübst, dann wirst du da vor Gericht gestellt, wo du den größten Schaden angerichtet hast oder die größte Strafe zu erwarten hattest. Okay. Und bei irgendeinem Bombenattentat waren 80% irgendwie Schwaben, die da ums Leben gekommen waren. Und deswegen sind die alle dahin. Aber ein Prozess gegen Gerhard Müller, der war abgetrennt worden und nach Hamburg verlegt worden, weil der hat in Hamburg einen Polizisten erschossen.
Okay.
Und ein Hamburger ist bekanntlich mehr wert als 20 Schwaben. Okay, was soll's, er ist 40 Jahre her.
Ja.
Nein, im Ernst. Und er hatte da eine andere Strafe zu erwarten. Und deswegen fand dieser Prozess ja in Hamburg statt. Der Müller-Möller-Prozess, Frau Möller, ist sowohl in Hamburg als auch in Stammheim vor Gericht gestellt worden. Und bei diesem Prozess war der Freund meiner Mutter Beisitzer. Also ich bin ja so ein Kind, ich bin gezeugt worden, um eine Ehe zu retten. Da beißt die Maus keinen Faden ab und das hat nicht funktioniert, wie meistens dann. Deswegen haben sich meine Eltern scheiden lassen, da war ich 1,5. Und deswegen hatte meine Mutter einen Freund in der Zeit, in der ich so in meinen Nullerjahren sozusagen. Und der war Richter und der war Mitglied dieser Schwurgerichtskammer. Und 14 Tage bevor der Prozess losging, der wohnte eine Straße weiter, weil in den 70ern so viel Patchwork war in den 70ern. In der ehrwürdigen Hamburg ist dies noch nicht möglich. Ne? Also hatte noch eine eigene Wohnung. Da kam der Glaser an und tauschte alle Fenster auf gegen schwerstes Panzerglas.
Echt?
Dann kam der Elektriker und legte eine Standleitung in die Polizeiwache mit so einem Überfallknopf. In den 70ern war das echt noch ein Aufwand. Und dann beschloss die Hamburger Polizei oder die Hamburger Justiz, dass sie ihm noch einen Peterwagen vor die Tür stellen, während des gesamten Prozesses, also in Hamburg ist das hamburgisch für Funkstreifenwagen, ja, genau. Und zwar den mit dem großen Besteck. Die hatten dann so eine Halterung auf den Handbremshebel montiert, da steckten die Maschinenpistole drauf, genau, ja, also mit ja. einem Schnellarretierer. Da durfte ich dann aber ab und zu mal sitzen und mal angucken, anfassen durfte ich die nie. Und, weil er relativ jung war und die nicht genug Personenschützer hatten, hatten sie ihm dann noch angeboten, und das Angebot hat er angenommen, Schießtraining, Waffenschein und eine Walter PPK im Schulterhalster.
Oh.
Schulterhalster während des gesamten Prozesses. Also für mich, ich war 6 Jahre alt, und mein großer Freund Shane, ja, John Wayne im Wohnzimmer, super. Wenn er nach Hause kommt, muss er erstmal die Knarre ablegen. Heute ist das natürlich absolut irre, weil die haben ja alles in die Luft gejagt. Die haben ja so viele Zivile, die haben ja so viele Kollateralschäden, ja, die haben ja so viele Fahrer mit in die Luft gejagt und sonst was.
Wäre überhaupt kein Problem gewesen. Ja.
Heute würde ich mir in die Hose machen bei dem Ding.
Aber 6.
Mit 6?
Mit 6 Jahren
war nicht. Ja, klar. Also das war meine Begegnung mit der RAF. die heutige RAF, die Riesenrivalis-Fraktion, ist deutlich angenehmer, obwohl sie auch ihre unangenehmen Seiten hat. Und über genau die müssen wir heute nochmal sprechen. Wir waren ja bisher immer sehr kuschelig. Ich war sehr kuschelig, es war immer alles lustig.
Sehen nicht alle so.
Ich bin auch ganz vorsichtig heute, weil viele haben sich ja auch geoutet als Mitglieder und ja, so ein bisschen Kritik sei ja schon so, aber ich würde das ja ganz nett machen. Heute bin ich nicht ganz so nett, gestehe ich. Also Auszüge aus Diskussionen mit der RAF, überwiegend aus Kommentaren auf dem Blog, sind eben so Sachen wie...
Entschuldigung, ich habe schon vorher ein bisschen Angst.
XY macht ja einen Wein mit tollem Reifepotenzial, aber das ist ein Einzelfall. Ne? Oder zum Beispiel Tondonias Aussagekraft ist ja sehr begrenzt. Ne? Gibt vielleicht noch ein oder zwei weitere, aber das kannst du nicht vergleichen. Das ist so eine typische Aussage über die meisten Feinwein-Konkurrenten des Rieslings auf der Welt. Ich überprüfe sowas dann ja immer ganz gerne. Zum Beispiel, ich fand das jetzt ganz gut, bei den Reservas aus der Rioja habe ich es tatsächlich einfach mal überprüft. Weil klar, es gibt Tondonia und Igai, aber das sind Gran Reservas und das ist G-Max und Abtserde. Das ist ja klar. Ich meine, der eine kostet 650, der andere kostet 150 und sie sind nicht zu kriegen. Was ist denn nun mit den anderen Reservas und Gran Reservas? Rioja Pressestelle jetzt angerufen. Also im letzten Jahr 2020 sind 28 Reservas und 8 Gran Reservas weiß in La Rioja auf den Markt gekommen. Dazu kommen die Vinedos Singulares. Wir hatten beim letzten Mal einen. Das sind, glaube ich, im Moment 3 oder 4. Nicht alle diese Weingüter machen beides. Die meisten machen entweder oder. Also von denen kannst du also sagen, das sind vielleicht 33, 34 verschiedene und nicht alle machen es jedes Jahr, weil es sich auch nicht so viel verkauft. Also gehen wir davon aus, so irgendwo zwischen 40 und 50 weiße Riojas, Gran Reserva oder Reserva Weingüter gibt es. 250 Weingüter haben einen Reifekeller, sagt man. Also 800 Weingüter gibt es. Viele machen nur Jungwein und verkaufen die anderen Sachen an die Großen und so weiter. 250 machen also rote Crianzas, Reservas. Klar, das ist also nur irgendwie so zwischen einem Sechstel und einem Zehntel, aber da kriegst du ja mehr als eine Probe mit voll. Also zu sagen, ich gebe ja nur die zwei, das ist so ein ganz typisches Thema. Da gibt es auch bei der RAF jetzt nicht so ein Rieseninteresse, sich wirklich zu informieren. Sonst würde man ja auf die Idee kommen, dass es 40 sind. Und natürlich gibt es die meisten in Deutschland nicht, darüber haben wir ja schon gesprochen. Das sind ja letzten Endes die drei Ansätze, die wir haben. Also der erste war... über die Vielseitigkeit kommen wir nachher noch zu. Und das zweite über die Konkurrenz, von denen es eben viele bei uns nicht gibt. Der dritte ist jetzt mal heute ein anderer. Das ist so ein typisches Thema. Einfach schnell die großen Weine probieren, damit man die Gegner im Schach hat. Weißt du, kann man sich wieder hinlegen. Ja, habe ich probiert, war nicht so doll, lege ich mich wieder hin, Riesling war alles.
Hurra! Also, das stimmt ist, ja nicht. Aber das macht man mal schnell.
Einem schon so ein bisschen, das ist das, was man auch immer wieder in den Kommentaren sieht. Na, gerne auch so Sachen wie, ich habe ja im Weißen Hermitage getrunken, fand ich nicht so toll. Oder ich habe ja den Bres, das ist der Weiße von Clos Rougeard, da hatten wir mal so eine mini-vertikale 3 Flaschen. Also den Hype kann ich jetzt nicht so verstehen oder sowas. Ja, das hört man sehr oft. Ich stelle mir dann immer vor, Sascha geht zu seinen Kumpels Ole und Gunnar nach Stockholm, die sind totale Chardonnay-Freaks und sind der Meinung, Chardonnay über alles. Und dann sagt er, hey Jungs, Riesling. Und die sagen, ja, ey. Wir haben da neu mal so ein paar Weine, so ein 19er von Schäfer Fröhlich irgendwie gekauft und probiert. Das hat er nur gestunken und war komisch. Ja, dann würde Sascha auch sagen, was seid ihr denn für ein ganzer Arschloch? Ey, für die Weine brauchst du auch eine Gebrauchsanweisung. Ja?
Würde ich erst mal sagen, oh Gott, ihr habt ein bisschen recht, aber es hat keiner falsch
gemacht. Ihr habt das falsch gemacht, ja. Bitte, also Stromberg 24 Stunden belüften, Hallenberg 72. Und Felsen
4 Tage.
7 Tage. Und dann können wir mal darüber reden. Oder die kommen da an und sagen, ja, Bassermann Jordan, also so ungeheuer haben wir uns gekauft, hat mir nicht so doll geschmeckt. So. Und so denkst du, ja, okay, warte mal ganz kurz, Goethe hat darüber geschrieben, von Bismarck ist der Spruch verbrieft, das Ungeheuer schmeckt mir ungeheuer, Weingut 200 Jahre alt, einer der großen Weine der Welt, schmeckt dir nicht so, dann ist der natürlich scheiße.
Klar.
Deine Meinung ist das, was zählt. Ohne und Gunnar. Problem ist nur, dass die RAF auch so eine Riege von
Ole und Gunnar sind?
Ja, Stefan und Peter sind, die sich dann auch gerne gegen sich auf die Schulter klopfen. So, ja, also, wir haben da ein bisschen UE getrunken. Also, das glaube ich, das ist doch, das finde ich nun echt überbewertet. Das ist auch so ein Lieblingswort. Ja.
Das stimmt.
Die Steigerung des Ganzen, die findest du auch wirklich oft. Da kann ich dir auch Kommentare noch und nöcher aus dem Blog zeigen. Habe ich probiert. Das ist ja total überpowered. Überholzt, überextrahiert, was weiß ich was. Die einzelnen Bestandteile stehen total nebeneinander. Das reift nie zu Größe. Bevor das Holz verdaut ist, ist doch die Frucht längst kaputt. Das ist doch viel zu viel gewollt. Showwein, Probenwein und so weiter. Da denke ich mal, Leute, wenn ihr weniger als eine halbe Million in eurem ersten Job verdient, gebt ihn sofort auf und werdet Wein verkosten. Wenn ihr das rausschmecken könnt, in solchen Proben.
Ja,
also mit Weinverkosten kann ich aus eigener Erfahrung sagen, kann man kein Geld verdienen. Da wird man nicht reich mit, es sei denn, man gehört zu den besten 2% der Welt. Aber wenn du das rausschmeckst, dann gehörst du zu den besten 5 Personen in der Welt.
Das
ja?
stimmt.
Und,
ja, vor allem bei so kleinen Proben, muss man ja immer noch mal dazu sagen. Da gibt man ja, kriegt man mal ein halbes Gläschen, wenn es denn gut läuft.
Ja, und selbst wenn du dann eine Vertikale machst, also, aber... Also das fällt mir ja schon schwer bei Weinen, die man gut kennt, fällt einem das ja schon schwer, den Jahrgang so zu. Aber das ist so diese Idee, dass es sozusagen so eine Hülle gibt, die über die äußere Machart dem Wein übergestülpt wird und so ein Kern, der kommt aus der Traube und der Kern ist viel volatiler und der Kern, der verdirbt dann und dann hast du nur noch die blanke Hülle da stehen. Ja, das haben wir hier im Podcast auch ein-, zweimal erlebt, aber immer rot. Das waren immer Rotweine. Und das liegt dann auch nicht immer nur an der Hülle, sondern es liegt dann manchmal tatsächlich an der Überextraktion von Gerbstoffen, dass die Gerbstoffe noch sehr präsent sind, wenn man sie sich schon ein bisschen weicher wünschen würde. Aber bei Weißwein habe ich das in meinem ganzen Leben 3 oder 4 Mal erlebt. Und es ist jetzt keine gewollte Pointe. Die Hälfte der Weine waren Rieslinge. Das waren schlecht gereifte von Winning GGs. Ja, die sind jung, sind die Limo mit Sägespäne und die können so toll reifen, aber manchmal sind sie gereift, weil da saures Wasser mit Sägespäne, ja, wenn die Limo weg ist, wenn die Frucht... Ja, also deswegen,
echt schön.
Also wie gesagt, ich habe auch das im Keller. Ich bin so fasziniert davon, dass ich in jedem Jahrgang, in dem ich eine größere Zahl GGs habe, immer die Weine dabei habe von Winning, weil ich sie nicht einschätzen kann, weil ich da immer noch lerne. Ich sitze da auch in Wiesbaden, jedes Mal von Buhl macht ja mittlerweile auch immer relativ regelmäßig neues Holz und so. Ich sitze da auch in Wiesbaden immer und dann frage ich teilweise dann auch die Leute, die das ein bisschen länger machen, Dirk und Sam. Und auch die schütteln manchmal den Kopf und sagen, ja, ich weiß es nicht, ob das jetzt wird das nicht. Müsste man in 5 Jahren vielleicht mal ein erstes Urteil fällen. Aber unsere Freunde von der RAF wissen das schon über Weine, die sie gerade das erste Mal im Glas haben. Es war jetzt hart gesagt, aber hey, das sind die Kommentare. Deswegen, also man kann abfällige Urteile und skeptische Zukunftsprognosen stellen, aber das geht am besten bei den Rebsorten, mit denen man sich auskennt und mit denen man zu Hause ist. Und wenn man das über so Sachen macht, bei denen man sich nicht so auskennt, dann ist das halt immer so, das hat so ein bisschen was Schwieriges. Es gab hier in Berlin so eine Weinrunde, bei der ich gelegentlich dann dazugeladen war. Das waren überwiegend auch so RAF-Fraktionen, wo die sich dann auch alle gegenseitig immer auf die Schulter klopfen, wenn es dann darum geht, das irgendwie so abzuwatschen. Und das ist mir oft zu bräsig. Weißt du, das steht alles in einer Linie. Diese Folge 2 oder so, oder Folge 1. Ach, aus den Trauben hätte man aber einen schönen Wein machen können. Ja, zu dem Typen aus der Folge vor viertletzte, mit dem so, oh, aber jetzt trinken wir Riesling, oder? Ne? Und, oder dieses, oh, das ist ja alles überpowered und gemacht. Das ist alles so eine Schule, mit der ich echt Schwierigkeiten habe, Leute, sag ich ehrlich. Und die Hälfte der Leute, die uns hier zuhören, kommen über die Webweinschule und wissen, dass wir auch in der Webweinschule immer versuchen, die Leute dahin zu entwickeln, dass sie ein bisschen offener sind und auch ein bisschen weniger selbstbewusst, wenn es darum geht, solche Sachen zu bewerten.
Das machen wir ganz schön, glaube ich. Nochmal so Zwischenwurf. Ich glaube, das machen wir ganz schön. Wir haben auch so unsere Lieblinge, ich auch. Ja, jeder von uns hat so seine. Aber ich glaube, das machen wir ganz schön. Ja, auch durch dieses Blinde und sowas. Ich glaube, wir können das. Ich glaube, vielleicht hören sie uns auch deswegen manchmal ganz gern.
Also das ist ganz gefährlich. Nachdem man die anderen jetzt abgewaschen hat, sich selber
suchen wir uns jetzt selber.
Ist sensationell.
Nee, aber wenn es jemand kann, dann wir.
Das was mich geprägt hat vor 4 Jahren, als ich beim Gumio diesen Schnelleinstieg hatte und wirklich nicht wusste, dass mir von 65 Betrieben an der Nahe 58 mindestens einen Grauburgunder zur Bewertung schicken, weil ich schlicht nicht wusste, dass da so viel Grauburgunder wächst. Ich kannte die Rieslinge rauf und runter und ich war ja, das weiß auch jeder, der die Webweinschule kennt, überhaupt kein Fan des Grauburgunders. Und ich musste mich da in 0,6 eingrooven und musste versuchen, das hinzukriegen. Und ich habe im ersten Jahr in mehreren Texten geschrieben, dass ich den Wein hier aus diesem Grunde ganz gut fand, aber ich wäre mir nicht so sicher, ob das jetzt so gut reift. Und da waren auch ein paar Winzer dabei, den wenn ich mich echt bedanken muss, das ist Marx, Sins, Post, die haben gesagt, wissen Sie was, ich schicke Ihnen mal 2 gereifte Sachen. Wenn Sie das nicht können, lernen Sie das halt. Also man muss auch offen miteinander umgehen oder sowas. Ja, und heute würde ich sagen, dass ich Grauburgunder wirklich ganz gut einschätzen kann. Auf die harte Tour gelernt, aber die haben mir das auch deswegen geschickt, weil ich da nicht rumgetrötet habe, da wird alle lieber, sondern weil dann gut zur Lücke. Gut zur Lücke und dann redet man mit den Leuten.
Ist auch nicht schlimm, wenn man sagt, dass man das jetzt gerade irgendwie nicht versteht, nicht einschätzen kann.
Du kannst
das
sogar in einem Gourmillot schreiben, ohne dass ich dich abwatsche. Ja. Machen wir jetzt also mal einen Deckel drauf auf das Thema Riesling. Ein Ansatz fehlt noch bei der Frage, wie vergleiche ich denn den Riesling? Wie vergleiche ich den Riesling jetzt mit anderen Rebsorten? Wir sind gekommen über diese Vielseitigkeit und Reifefähigkeit. Ja, der kann Süßwein und der kann trocken und mit und ohne Holz und pipapo. Dabei haben wir festgestellt, der Riesling ist enorm vielseitig, der Riesling ist enorm reifefähig. Er ist nicht die Nummer 1 überall, aber er ist schon ganz schön weit vorne. Dann haben wir den zweiten Ansatz gehabt, der Vergleich mit gängigen anderen Rebsorten, die sind wir einfach mal so durchgegangen und da haben wir schnell, bevor wir es ausführlich zu Ende machen mussten, schon festgestellt, gibt so viele Weine hier nicht, das ist so schwer, die Sachen zu vergleichen. Das ist eigentlich die ungeeignetste Art. Für mich gibt es noch einen letzten Ansatz, wie man Rebsorten analysieren und vergleichen kann und ich habe das immer eher intuitiv gemacht. Und jetzt habe ich nur für diese Folge echt mal ein bisschen darum rumgedacht und das hat gezeigt, das ist völlig sinnlos, aber hat Spaß gemacht. Deswegen erzähle ich das mal. Ja, das kann jeder nachmachen. Und zwar muss man kurz ausholen, Webweinschule unterrichten wir, Wein hat 6 Arten, womit du entscheiden kannst, ob es dir gefällt. Aromen, Alkohol, Abgang, Körper-Textur, Gerb- und Bitterstoffe und süßes Säurespiel. Mhm. Und es gibt eine alternative Schule. Wir haben uns das nämlich nicht ausgedacht, das sind die gängigen Schulen sozusagen. Die trennt zwischen Süße und Säure und da sind es halt nicht 6, sondern 7. Faktoren, die sagen, Zucker und Säure soll man separat behandeln. Geschenkt. Etliches davon ist keine Eigenschaft der Rebsorte, sondern eine Winzerentscheidung. Also jede Rebsorte kriegst du relativ sauer rein, wenn du sie früh genug erntest und so weiter. Deswegen kann man Rebsorten, wenn man sie sich überlegt, einfach ein bisschen in anderen Dimensionen beurteilen. Und für mich gibt es da 4 Dimensionen. Das eine ist, hat auch viel mit der Textur zu tun. Ich sag mal, das geht von Säurepeitsche bis Buttercreme. Also so richtig straight bis hin zu ich komme gerade nicht rein, ich habe den Mund. Diese Nummer. Das ist so eine Art Texturgeschichte. Dann gibt es, das ist nicht Textur, das ist noch, ist schon verwandt, aber das, ich sag mal, das geht von, ich habe mir das mal hier notiert, logischerweise, von saftigen Durstlöcher bis sperriger Steinwein. Es gibt so Weine, die kommen total auf der Saftigkeit und das ist zum Beispiel etwas, was der Riesling in der ganzen Bandbreite kann. Bis hin zu so einem Wein, wo du denkst, so, da ist noch so ein verborgenes Aromendepot da hinten. Wenn ich das jetzt in den Kiefer lege und knacke, dann knackt das auf und dann kommt da noch mehr sozusagen. Also dieses Steinige. Das ist so eine Bandbreite, die eine Rebsorte kann. Und dann gibt es aromatisch, das ist aber nicht nur Aroma. Das geht von Bubblegum bis Stoppelfeld. Also von so einer quietschbunten Frucht. Ich habe im Blog ganz oft das Wort buntfruchtig benutzt und es hat noch nie jemand gefragt, was damit gemeint ist. Jeder, der sich ein bisschen mit Wein beschäftigt, weiß genau, was damit gemeint ist. Und wir haben vor einer Weile darüber gesprochen, dass wir in Wiesbaden da gesessen haben, Thorsten Kiss und Jens Priewe und ich, und darüber sprachen bei den Silvanern, was uns gut gefallen hat und dass den beiden dieses Horst Sauer GG nicht so gut gefallen hat, weil das so wahnsinnig gummibärchenmäßig war. Ich erwähne das deswegen, weil es ist eben nicht immer nur kalt, der Aromen, es ist nicht immer nur jung, es ist nicht immer reinzüchtig, es ist noch nicht mal immer Riesling oder sowas. Ne? Tatsächlich ist es sogar so, der Riesling kann dieses Stoppelfeld nicht. Also du stehst auf einem abgeerdeten Weizenfeld in flirrender Hitze irgendwo so mitten im Sommer. So dieses, oder Heuboden oder sowas. Das ist eine klassische Domäne, das Silvaner, ganz fruchtfern. Beim Rotwein nennt man das sogar fruchtfern, das ist der Fachbegriff. Bei Weißwein eigentlich nicht, ich sage aber auch bei Weißwein immer fruchtfern. Also diese fruchtferne Geschichte, die sehr kräutergarig und, ne, und so weiter. Und alles dazwischen, von Bratapfel über Grapefruit, also diese komplette, da gibt es so viel. Und das ist zum Beispiel für mich immer ein ganz gutes Beispiel, weil Riesling kann nicht Stoppelfeld. Okay. Riesling ist immer fruchtig. Das ist immer irgendeine Form von Frucht oder sowas. Und der Silvaner ist unsere Stoppelfeld-Rebsorte in Deutschland.
Stimmt. Okay, das stimmt. Ja.
Und die ganzen Südfranzosen sind auch so, Stoppelfeld pur. Diese drei Dimensionen kannst du dir in so einem dreidimensionalen Raum vorstellen. Ja? Mhm. Also perfekterweise, die perfekte Rebsorte wäre eine perfekte Kugel. Weil sie alle in Dimensionen...
Genau, die gleichen so. Abstand, ja.
Und du kannst jetzt über diese Kugel noch drüberlegen, als Haut sozusagen, so eine schillernde Farbigkeit für die Komplexität, die der Wein irgendwie kann. Und mit Komplexität ist jetzt nicht, wie viele Aromen passen da gleichzeitig rein, sondern es geht schon auch um die Spielarten und so weiter. Und um ein Beispiel zu geben, Schwarz-Weiß wäre der Traminer. Der hat immer Rosenholz, also sagen wir mal ein paar Graustufen. Ja? Da ist immer so ein dominantes Aroma von Rosenholz und Co. Da kommt nichts drüber, da kommt ein bisschen was drunter, neben und so weiter und so weiter. Aber wenn du diese Kugel dir anguckst, oder eine Kugel ist ja sowieso nicht, aber die hätte eine eher monochrome Außenhaut.
Ja.
Und Riesling ist schon, wie gesagt, es gibt so ein paar Aromen, die kann er nicht so gut auf dem Fruchtfern, aber Riesling ist schon sehr bunt. Das ist schon toll.
Da geht schon viel, das stimmt.
Ja. Und jetzt kannst du sagen, die ideale Rebsorte ist eine große Kugel in allen Farben des Regenbogens. Und wenn wir dann ganz ehrlich sind, dann gibt es das, was da sehr nah dran kommt, ist der Chardonnay. Leider ist der Chardonnay das Einzige, was da sehr nah dran kommt.
Ja, das stimmt.
Der Riesling ist tatsächlich eher eine Halbkugel, weil es fehlt ihm das ganze Thema Cremigkeit. Ja? Also Riesling ist eine Rebsorte, sorry, jetzt für den kurzen universitären Einwurf, die macht so bei 98 Öchsel Schluss mit dem Einlager von Zucker. Das hat mir Harald Steffens hat mir das mal erklärt. Also die Pflanze, das gibt ganz viele Rebsorten, die einfach irgendwann abschneiden und sagen, jetzt wird kein Zucker mehr reingeschoben. Und das geht beim Riesling unter 100 Öchsel. Das heißt, wenn du mehr als 12,5 Alkohol hast, ist die Traube rosiniert gewesen. Nicht zwangsweise Botrytis, aber sie ist in irgendeiner Form eingeschrumpelt. Und das bedeutet, diese cremige Textur hast du meistens über Botrytis. Das kommt dann immer mit so einer gewissen Schärfe einher und macht trocken eigentlich keinen Spaß mehr. Also trockene Weine mit 14 Volumenprozent Alkoholrieslinge sind immer ganz, ganz schwer für die meisten Leute. Und dass das technisch möglich ist, das herzustellen, ist klar. Aber ich meine jetzt, was auch schmeckt und was auch am Markt platziert wird und gemacht wird und so weiter. Also dir fehlt das Stoppelfeld, dir fehlt diese mega cremige Textur. Du bist immer so ein bisschen auf der saftigen Seite, du bist immer auf der fruchtigen Seite. Ich würde mal sagen, es ist eine Halbkugel. Ganz viele andere Rebsorten wiederum schaffen es nicht, Fruchtigkeit reinzubringen. Deswegen kann man sagen, der Riesling ist in seiner Halbkugel relativ allein. Er hat da nicht so viel Konkurrenz. Allein ist er nicht, aber er hat da nicht so viel Konkurrenz. Die meisten Weißweinrebsorten sind eher in einer anderen Halbkugel unterwegs. Das macht den Riesling schon sehr besonders. Das will ich auf gar keinen Fall.
Aber wenn du eine Kugel willst, das ist natürlich immer noch nicht alles.
Ja. Aber dann stellst du nämlich fest, wenn du eine Kugel willst, ist das richtige Stichwort. Eigentlich ist es scheißegal, wie die Form ist. Die Leute mögen, was sie mögen. Grauburgunder zum Beispiel ist ein Pfannkuchen. Ja? Du lachst, aber...
Ich habe gerade Bilder. So.
Ja. Übrigens, kein Mensch muss denken, dass ich mir diese Bilder normalerweise mache. Wie gesagt, ich habe sie mir ja extra für diese Folge gemacht. Jeder kann sich seine Rebsorte mal so vorstellen. Da kommen auch diverse Zigarren und Donuts raus. Ja?
Das finde ich aber echt lustig.
Grauburgunder ist deswegen ein Pfannkuchen, weil auf dieser ganzen Gerbstoff nochmal nichts passiert, weil es ist ja eine rote Traube, keine blaue Traube, sondern eine rote. Weil mehr als 3 Stunden Maischestandzeit hast du ein Rosé. Und Rosé ist für mich dann kein Weißwein. Also du kannst Grauburgunder mit Gerbstoff machen, dann vergiss ihn auf der Schale oder so, aber es schmeckt auch nicht mehr nach Weißwein. Also in Blindproben habe ich ihn oft genug, weil ich ja gerne Maische vergorene Grauburgunder mag. Also haben wir nicht sogar einen hier im Podcast?
Ich glaube, wir hatten einen. Ja, vom Post.
Also,
Vogelfrei.
Genau, Vogelfrei. Genau. Also ich mag die Sachen, aber in Blindproben kommt da keiner mehr auf Weißwein. Deswegen diese Pfannkuchennummer, weil diese ganze Spielart ist komplett weg. Das geht immer in kurzem Maischestandzeit, wenig Gerbstoff, wenig Phenolik. Dann ist er sowieso noch so ein bisschen cremig in der ganzen Art. Da ist der festgetackert in so einer Ebene und deswegen Pfannkuchen. Aber er ist unglaublich populär und deswegen kommst du eben darauf, es ist kein Selbstzweck, Kugel oder nicht Kugel. Chardonnay ist die Kugel, aber letzten Endes wird das jetzt nicht dazu führen, dass die Leute sagen, Riesling ist jetzt aber schlechter, weil er ist keine große Kugel.
Kommt immer drauf an, was du draus machst.
Ja, dieser Ansatz hat mich dann dazu gebracht, nochmal, und das haben wir ganz oft so halb, den Sack haben wir nicht zugemacht, sagen wir mal so, haben wir so halb angedeutet. Riesling ist nicht besonders formbar. Es gibt ganz viele Rebsorten. Die letzte Folge, Viura. Ich habe mit Spaniern gesprochen. Viura ist die Rebsorte, wo sie alle sagen, du brauchst einen Plan. Wenn du keinen Plan hast, und zwar wirklich schon beim Winterschnitt, wenn du keinen Plan hast, wirst du immer mit Langeweile gestraft. Oh. Dann wird das immer langweilig. Die hat keinen Eigengeschmack, das ist ein Butterfisch. Ja? Es gibt so, die meisten spanischen Weißweinsorten sind Butterfisch. Wenn du da nicht, also wenn du die einfach nur mal kurz ein bisschen warm irgendwo durchschwenkst, dann schmeckt das nach nichts. Und du brauchst dieses Holzfass. Brauchst alles Mögliche. Ich habe gerade jetzt letzte Woche, hat mich ein Hörer angeschrieben, er wollte irgendwie einen Tipp, was er zum Essen haben wollte. Und dann kam er mit einem Chablis und dann sagte ich, Chablis ist immer so schwierig, ist das ein Stahltank? Und dann sagte ich, ja, ein Jahr Stahl und dann noch ein Jahr Holz. Sowas macht kein Mensch beim Riesling. Hm. Also diese Art von Formen über den Keller und so. In Deutschland sind wir totale Fetischisten dieses kontrolliert Nichtstun. Aber das hat auch ganz viel damit zu tun, dass der Riesling auf die anderen Sachen gar nicht so reagiert. Also nehmen wir mal der BSA macht in vielen Jahren kaum so großen Unterschied, weil du nicht mehr so viel Äpfelsäure hast. Das wirkt ja nicht auf die Weinsäure. Ja. Und die Säure bleibt eh hoch. BSA hat lange nicht so großen Einfluss wie bei zum Beispiel beim Chardonnay, wo du das total schmeckst und reingemacht hast oder nicht. Beim Holzfass, wir haben über von Winning gesprochen, Limo mit Sägespäne, der wird nicht ölig. Der Riesling wird nicht ölig im Holz. Alle anderen werden cremig, buttrig, ölig, alles mögliche. Riesling nimmt die Aromen an, aber die Textur verändert sich nicht so häufig. Langes Hefelager, breitschultrig, abschleifen. Ja, der Riesling wird ein bisschen breitschultrig, er schleift ein bisschen. Aber vergleich das mal mit dem Weißburgunder. Weißburgunder, der 9 Monate auf der Feinhefe gelegen hat, wird von 50% der Blindverkoster in den ersten, sagen wir mal, 6 Monaten nach der Füllung für Holzfass ausgebaut gehalten. Die Leute denken alle, der war im Holz. Ja, ich übrigens auch. Also es gibt nichts, bei dem ich so oft daneben liege, wie bei der Frage, ob der Wein im Holz, wenn es ein Weißburgunder ist, der lang genug auf der Hefe gelegen hat. Okay. Das ist beim Riesling völlig undenkbar. Und das kannst du beliebig fortführen mit allem Möglichen. Die Rebsorte setzt sich durch und wir haben, und das haben wir letztes Mal nicht erzählt, wir haben ja neulich verkostet auf Insta Weine von der VDP-Auktion, die Auktionsreserve. Und für diejenigen, die es nicht gesehen haben, man kann das auf meinem Account @schnuttentunker noch gucken. Es ist ganz unterhaltsam geworden, weil wir uns Gäste eingeladen haben. Wir haben das in 59 Minuten und 47 Sekunden durchgezogen. Wir wollten nicht ins Labern kommen.
Wir haben es echt schnell gemacht.
Wir haben die Weine verkostet und die Leute mussten ein bisschen was erzählen, weil es hatte ja nicht jeder irgendwie was. Und wir hatten 3 Winzer dabei und drei Weingüter. Und es war Jochen Becker-Köhn von Weingut Weil dabei. Und wir haben über den Monte Vacano auch gesprochen, der jetzt für 18.000 Euro oder die... für 12.000 Euro. Nee, für 18.000 Euro die 12 Liter. Versteigert worden war. Und da habe ich ihn gefragt, wir haben nämlich zusammen diese ganzen Sachen bei Weil verkostet. Wir haben schon über 100 Jahre alten Wein verkostet. Wir haben eine Weil-Vertikale gehabt, da waren Weine, die waren aus dem Stahltank. Einer hatte neues Holz. Einige lagen 5 Jahre auf der feinen Hefe, andere lagen nur 6 Monate auf der feinen Hefe und. Und am Ende, nach ungefähr 10 Jahren, setzt sich der Berg durch. Da schmeckst du das alles nicht mehr. Deswegen habe ich ihn ja dann etwas provokant gefragt, sag mal, mit dem Griffenberg. Kaufe ich mir dann eigentlich für wahnsinnig teures Geld
einen Griffenberg.
Wenn ich 10 Jahre warte, dann schmeckt er wieder wie ein Griffenberg. Wer wissen will, was er geantwortet hat, wie gesagt, auf IGTV ist das noch zu gucken. Nur weil man uns auch immer nach Vorwürfe, wir würden keine Distanz wahren, da haben wir ein bisschen Distanz hinbekommen.
Ja, finde ich auch.
Haben auch die Leute, die zugeguckt haben, hinterher positiv angemerkt. Also,
aber haben wir keine Distanz? Doch, wir haben schon
eigentlich. Ja, aber es wird generell wird den Menschen, die über Wein berichten, schon vorgeworfen, dass sie zu wenig Distanz zu den Menschen haben, die Wein machen und dass sie jeden Quatsch unkommentiert durchbringen. Okay. Also damit sind wir nämlich quasi am Ende wieder am Anfang, weil dieses sich weigern, sich so wahnsinnig formen zu lassen, was von den Winzern zur Tugend erklärt wird, kontrolliertes Nichtstun, führt zu genau dem Problem, mit dem wir hier angefangen haben, dass erst setzt sich der Jahrgang durch, dann, also erstmal setzt sich die Rebsorte durch, dann die Gebietstypizität und der Jahrgang und irgendwann nach 10 Jahren meinetwegen auch der Berg. Mhm. Und deswegen habe ich dann da gesessen. Paul stellt einen 15er Röttgen von Knebel auf den Tisch und ich weiß, wie er schmeckt, ohne dass er ihn aufmacht.
Ja, ja.
Das würde dir bei diesen formbareren Rebsorten nicht passieren. Ob das jetzt besser oder schlechter ist als andere Rebsorten, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das war jetzt das letzte Röcheln der RAF und der Frage, wie vergleicht man Rebsorten oder wie vergleicht man Riesling mit anderen Rebsorten. Aber jetzt
kommen wir
mit dem Wein hier im Glas.
Das alle. Aber das ist ja immer das Gleiche. Das aber liegt daran, dass Felix nie so viel reinmacht, weil er einfach ein sparsamer Typ ist. Nein. Machen wir gleich. Das ist jetzt aber auch nur alle, weil wir so lange geredet haben.
War das so?
Es ging. War ja nicht langweilig. Ich wäre schon bei einer Burgunder-Rebsorte und nicht bei einem Riesling. Mhm. Das ist ein bisschen älter. Das ist nicht mehr, die Säure ist nicht mehr ganz so straff. Das ist alles ein bisschen cremiger. Mhm. Ein bisschen butterig finde ich es nicht. Nee. Das ist cremig, ja. Ist aber eine schöne Cremigkeit, auch mit einer feinen Säure da drin. Mhm. Es hat einen guten Fluss. Es hat keine enorme Länge, aber eine gute Länge. Also nicht langweilig. Es hat einen gesunden Fruchtanteil, der keine süße Frucht ist, sondern nur eine Fruchtigkeit bringt. Mhm.
Ist trocken.
Ganz trocken?
Wirkt, ganz trocken.
Ja. Ich habe keine Ahnung, wie Zucker hat. Aber er hat so eine genau.
Ja.
Das passt alles, also was man dem Wein durchaus nachsagen kann, da passt alles schön zusammen.
Ja.
Ja, also es passt alles wirklich schön zusammen. Es ist ein ganz schön rundes Ding. Jetzt, was ich jetzt bei rund, wenn ich Chardonnay sprechen würde, ehrlicherweise. Ich wäre schon bei einer Burgunder-Rebsorte. Ob das, ja, jetzt, ob das jetzt Weiß-Grau-Burgunder oder Chardonnay ist, irgendwie sowas, wüsste ich nicht. Ich würde sagen, kein Chardonnay, wahrscheinlich Grau-Burgunder.
Okay.
Aber cool. Vielleicht liege ich da falsch.
Du liegst falsch. Es ist Riesling.
Ach, Scheiße.
Aber 2018 in der Säure sicherlich nicht so hoch. Und 2018 reift auch relativ schnell. Das ist ja das, was wir alle befürchtet haben. Wie 2003. Ja, 2018 reift schnell. Leute, macht euch keine Hoffnungen. Das haben sich bei 2003 auch alle die Hoffnung gemacht. Also lasst eure GGs jetzt nicht 7 Jahre unangetastet, sondern ab nächstem Jahr jedes Jahr ein bisschen was probieren. Die Leute, die das 2003 gemacht haben, die haben sich wahnsinnig geärgert. Da war nachher so viel platt. Ich habe den Wein aus 2 Gründen ausgewählt. Der eine war, ich finde ihn einfach schön. Mir hat der unheimlich gut gefallen.
Also gefallen tut der mir auch, aber das ist, ja, also,
ist die zweite Flasche,
genau,
die ich hatte. Und ich habe mich fast eingenässt vor Freude, als ich die erste getrunken habe, weil der auch nicht so typisch ist. Genau, weil der nicht so typisch ist.
Ah, weil also Wein mit Kontext.
Ja, weil ich weißt du, wir laufen ja immer Gefahr, wir haben ja vorhin schon die Situation gehabt, wir erst schimpfen auf die anderen und dann loben wir uns selbst, dass die Leute denken, weil wir hier sitzen und uns auch gegenseitig sozusagen auf die Schulter klopfen, dass wir uns für unfehlbar und die absolute Wahrheit bla bla bla
halten. Hey, Entschuldigung, aber das sollten ja nun alle gemerkt haben, dass wir da weit weg von sind.
Und deswegen schenke ich gerne mal Weine ein, die quasi das Gegenteil von dem belegen, was ich gerade erzählt habe. Und dieser Wein ist, glaube ich, von allen Rieslingen, die ich in den letzten 5 Jahren getrunken habe, am nächsten dran am Stoppelfeld. Also du hast selber gesagt, er kommt nicht ohne Frucht. Nee. Hat eine ganz gesunde, aber nicht so, eine sehr trockene. Aber so viel getrocknete Kräuter, so viel Stoppelfeld in einem Riesling ist ganz, ganz, ganz selten. Und deswegen habe ich mich so gefreut, weil ich dachte, guck mal, das ist jetzt so, wenn es ein Themengebiet gibt, wo man sagen kann, keine Regel und Ausnahme, dann ist es der Wein. Und es gibt zu jedem Spruch, den wir hier bringen, einen Wein, der das konterkariert. Und das hier ist quasi der passende Wein, um zu sagen, ja, bei allem, was ich jetzt eben gesagt habe, das gilt für 99%. Und hier ist der eine Wein, bei dem ich sage, Mann, ist das trocken, kräutrig.
Na, kein Wunder, dass ich da nicht drauf gekommen
bin. Nein, das war der Plan. Wenn du jetzt gesagt hättest, Riesling, wirkt ein bisschen älter, ist bestimmt 18, dann hätte ich geweint.
Aber es ist wirklich, ich meine, ich hatte noch die Rieslinge vom letzten Mal im Mund, ja? Also,
ja. Ja, das
davon
ist,
halt, damit hat er ja gar
nichts. Das ist ja auch üppiger, das ist auch 18, genau. Das ist auch üppiger. Und gleichzeitig ist das aber auf einem ortsneuen, Ortsweinniveau. Und deswegen ist das nicht so üppig. In seiner Art ist das sicherlich üppiger als andere Jahrgänge des gleichen Weins.
So, na und jetzt, so,
was?
Also Riesling 18.
Wir sind beim besten Weingut im Umkreis von 294 Kilometern rund um deine Wohnung. Sagt Google Maps. Wir haben neulich darüber gesprochen. Wir mögen das beide sehr gern, das Weingut.
Jetzt bin ich gespannt.
Wir sind gegenüber vom Karl-May-Museum.
Ah, nicht Aust.
Genau, wir sind einer zu wenig.
Wir sind einer zu wenig. Drei Herren
in Radebeul.
Stimmt, ach, dieses wunderschöne Etikett. Ja, das finde ich total süß.
Und
der sitzt gleich neben Aust. Das war's.
So, direkt neben Aust, genau. Wir haben nur überlegt, dass
wenn das alles... Eine kleine Gasse übrigens.
Wenn dieser ganze Lockdown vorbei ist, dann fahren wir da mal hin und dann... Kann ich eben nur empfehlen. Also die alt genug sind, Karl-May-Museum.
Dann machen wir die drei Herren
was. Drei Herren und dann auf der Terrasse von Hof Lößnitz Bibi trinken und runtergehen in dieses Museum der Rebgenetik sozusagen. Da stehen ganz viele.
Oben diese richtig schöne Terrasse. Also oben
diese Wahnsinnsterrasse, auf die
Weingartsterrasse. Genau, ja, das ist wirklich schön.
Also das ist ein Ausflugstipp für Berliner.
Ja. Machen nicht so voll, wir haben ja noch einen Wein. Los, aber einen Schluck nehmen wir noch. Und wir machen eine Pause und machen dann den zweiten.
Also ganz kurz, warum? Spontan. Ja. Das ist der Stand auf dem Tisch, Webweinschule, Folge über Spontan. Spontangärung. Und er verdeutlicht für mich das, was Spontangärung ist. Ich würde denken, dieser Wein hat null Aussagekraft darüber, wie der Vorgänger oder Nachfolgejahrgang ist. Das wirkt einfach sehr spontan. Ja, du wirfst irgendwie so eine Hand von Hölzchen irgendwie hin und die fallen dann halt irgendwie. Und beim nächsten Mal fallen sie ganz anders. Das ist ja das, was ich mir wünsche, wenn jemand spontan aufs Etikett schreibt. Es hat einen ganz dezenten, spontanen Ton. Der ist so dezent, dass man es nicht als dominant, also da gibt es ganz andere Kandidaten. Sehr, wirkt sehr trocken. Ich habe keine Ahnung, ob der spontan mal zu Ende gegoren hat. Dann, wie gesagt, ist die ganze Aromatik so wunderbar stoppelig und wir mögen es ja ganz gerne, wenn es mal irgendwie ein bisschen out of the ordinary ist, oder?
Also, ja, und ich bleib dabei, also ich, auch wenn da Riesling draufsteht.
Es ist sehr burgundisch.
Ja. Wir trinken einen Rotwein. Und zwar muss ich einmal hier unsere Gläser nach dem Spontan-Riesling ein bisschen säubern mit dem Rotwein, den wir jetzt hier drin haben, damit wir auch geschmacklich in die richtige Richtung kommen. So, dann hauen wir uns das mal hier rein. Und zwar freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe ihn vorhin vorgekostet. Heute Mittag habe ich ihn aufgemacht und habe ihn dann stehen lassen, weil ihm das gut tut. Wir trinken ein Pinot Noir, Spätburgunder. Jetzt wissen die meisten schon, alles klar, ist deutsch. Aus dem Jahr 2014, Frauenberg aus Rheinhessen vom Weingut Keller.
Sehr zum Wohl.
Sehr zum Wohl.
Ist das Wein?
Ja, ich finde es großartig.
Die Nase ist aber erstmal. Ach, da erinnert mich an die Nase. Ich komme mal drauf.
Mir hat es ja. Mir hat unsere letzte Sache. Also unsere. Du hast es vorhin schon lustig angesprochen. Unsere IGTV-Geschichte, unsere Weinverkostung mit den Optionen. Das hat mir ja tatsächlich gar nicht so richtig Ruhe lassen, ja? Dann kamen danach noch diese Ergebnisse der Auktion und es hat mich nicht so richtig losgelassen. Mhm. Also, wir wissen ja alle, also Weinauktionen sind ja eine Sache, über die haben wir schon mal, nicht so richtig über Weinauktionen gesprochen, aber so ein bisschen über so grundsätzlich über Auktionieren und sowas haben wir schon gesagt. Ich mache das öfter mal, dass ich irgendwas in Auktionen kaufe. Jetzt nicht zwingend bei Sotheby's oder bei den VDP-Versteigerungen oder sowas, aber ich auktioniere schon ab und zu mal Wein. Was mich aber quasi nicht loslassen hätte, das musste ich mir so mal angucken, war diese ganze Auktionssache. Die kommt ja, ist ja ziemlich alt und kommt ja eigentlich so ein bisschen daher, dass man früher die schönste Tochter versteigert hat, dann die nicht so schöne und dann die, die keiner mehr wollte. Irgendwie, ja, hat sich heute ein bisschen gedreht. Jetzt machen es erst die kleineren Sachen und die großen werden erst, also die schönen Töchter werden erst ganz zum Schluss versteigert. Und dann hat sich das ja tatsächlich, wurden ja früher gar nicht Flaschen versteigert, ne? Das wissen wir. Also es wurden ja Fässer versteigert. Genau, es wurden ja nur Fässer versteigert, die dann quasi von den Abfüllern, je nachdem wie gut der Abfüller war, waren die dann mehr oder weniger wert. Ja? So. Und ich finde, das hat ja tatsächlich irgendwie Sinn gemacht. Also so Fässer zu versteigern und sowas, das fand ich ja irgendwie, so wie sich das, wie man sich das durchliest, mit den, dass die Winzer das noch gar nicht in Flaschen abgefüllt haben, sondern die Fässer dahin gebracht haben und sowas. Das finde ich, das macht ja alles durchaus Sinn, so in meinem Kopf. Ja? Und dann wechselt es ja irgendwann in diese Flaschenauktion, die ja dann auch durchaus sehr erfolgreich seit Ewigkeiten in Kloster Eberbach gemacht wird. Ja? Das ist ja schon unglaublich lange, dass sie das machen und sehr erfolgreich. Aber auch da war das ja nicht so, dass das immer bis auf den Kometenwein 1811, Kometenjahrgang. Mhm. Das war ja dann wohl doch schon ganz schön teuer, also für damalige Verhältnisse. Ja. Aber dann war das ja trotzdem nicht so, dass das so exorbitant war wie heute. Ja, also und dass das so unglaublich.
Ja, das ist nicht ganz richtig.
Meinst du, also vielleicht für die damaligen Verhältnisse?
Wir haben in dem Video nochmal genau erklärt, wie es funktioniert. Das ist für die, die es jetzt. Lange Zeit war in Eberbach der gültige Weltrekord aufgestellt worden.
Gestimmt.
In den 70ern. Das war 20.000 Mark für eine 21er Auslese von Weingut Weil.
Genau, das verstehe ich auch.
20.000 Mark war eine Einzelflasche.
Weil es was ganz Besonderes ist. Was ganz Besonderes und was sehr Altes.
Ja, ja? Damals ja, aber muss man fairerweise sagen, das ist auch schon 30 Jahre her. Das ist ja 40 Jahre her.
Genau. Aber trotzdem was ganz Besonderes, was ganz Altes. Also für Raritäten.
Ja.
Verstehe ich das. Ja, also genauso sehr verstehe ich auch England zum Beispiel, die natürlich ein viel größeres, na sagen wir mal, die ja selbst nie Erzeuger waren, sondern immer nur einen Zweitmarkt sozusagen, dass die ein großes Interesse daran hatten, ein funktionierendes Verteilsystem für hochkarätige Weine zu haben, die dann mit Christie's und Sotheby's wirklich Weltmarktführer erschaffen haben, was Weinauktionen angeht, ja. Und auch wenn dann so ein, also wie bei diese Wahnsinnsaktion von ich weiß nicht mehr, welches Haus es war, wo sie den Weinkeller von einem Burgunderwinzer versteigert haben, der mehrere Millionen gebracht hat. Finde ich alles, ja, also du versteigerst was, was es lange schon gibt und was sehr rar ist.
Ja.
Und wo ein wirkliches, allein wegen der Menge der Flaschen, die jemals produziert wurden und weil es dazu nach alt ist, der Winzer einen wahnsinnig guten Namen hat, das Lager auch von irgend, oder wenn irgendwelchen Lords diese dann versteigert haben, dann irgendwann, ja. Das macht alles Sinn, weil das alles Raritäten sind, gut gelagerte, die sind viel wert, die waren schon immer teuer und sowas. Das finde ich bei Auktionen und sowas, das ist ja auch das, worauf ich tatsächlich ja selber, also nicht in diesen Preisklassen und in diesen Preislagen mitbiete, sondern immer nur bei Sachen, die ich dann spannend finde, wo ich denke, da kann man auch mal was probieren und auch mal ein Schnäppchen machen. Ich finde ja Schnäppchen machen auch bei Auktionen nicht ganz unwichtig, ehrlicherweise. Ja. Das macht in meinem Kopf dann auch irgendwie Sinn. Aber das ist sozusagen zum Anregen und zum vielleicht diskutieren wir darüber. Also ich habe mich und tue mich schwer mit diesen Auktionen. Ja, nicht was diese, gar nicht das, was wir verkostet haben. Ja, diese
VDP-Punkt-Auktion-Reserve.
Ja, genau. Das war in dem Markt, den Sie da bedienen wollen, finde ich das.
Unser Liebling ist für 15 Euro weggegangen.
Genau, finde ich das sehr nachvollziehbar.
Fantastisch,
ja?
Ganz toll.
Und auch wenn man sich tollen Wein und wenn man sich auch wenn man sich sozusagen das Gesamtergebnis anguckt, warte mal, das Gesamtergebnis waren 4.181 Flaschen für einen Gesamterlös von 255.000 Euro. Das im Durchschnitt sind es 60 Euro die Flasche.
Ja.
Das ist jetzt nicht immens. Ja? Deswegen aber die Weine, um die es sozusagen im ersten Anblick ging. Mhm. Die waren alle preislich, gingen die alle so weg, dass das total Sinn macht. Und dass auch diese ganze VDP-Punkt-Reserve-Nummer irgendwie Sinn macht. Und dann kommen wir zu Flaschen, bei denen ich mich wirklich schwer tue. Ich bleibe bei Montevercano als größtes Beispiel.
Ja.
Ja? 18 Liter, 12 Liter, 18.000 Euro.
Ja.
Macht irgendwie einen Literpreis von deutlich über 1.000 Euro.
1.500.
Genau. Die erste Frage, die sich mir stellt, bei einem Literpreis von ungefähr 1.500 Euro. Der Originalpreis pro Flasche liegt im Augenblick bei unter 200, aber knapp drunter oder so.
Ich glaube, sie ist für 100 Euro an die Subskribienten gegangen.
Genau.
Man konnte die subskribieren und dann hat man die für 100 Euro gekauft. Die war zweifach überzeichnet, sozusagen musste abgebrochen werden. Und das finde ich immer noch, es ist ja bekannt, dass ich ein relativ gutes Verhältnis zum Weingut habe. Ich finde es fair, die sind nicht im Preis erhöht worden. Sie sind von vornherein angeboten worden, obwohl relativ klar war, dass das überzeichnet werden würde. Die wollten das nicht ausreizen, die wollten eben nicht. Wollten wahrscheinlich aber auch nicht in die Verlegenheit kommen, dass sie sagen, aha, guck mal, die versuchen einen neuen G-Max zu machen. Die wollten erstmal einfach ihren Wein platzieren, der ihnen wichtig ist. Es ist eine Reserva della Familia sozusagen.
Alles gut. Diesen Ansatz, den
Euro,
sie da haben, verstehe ich.
100 Euro ist total in Ordnung und jeder kann mal ran, wenn er irgendwie sich auf die
Liste setzt. Aber die erste Frage, die sich mir gestellt hat, können wir jetzt erstmal so stehen lassen, aber die sich mir nur gestellt hat, also bei einem Literpreis von 1.500 Euro, ist es für mich tatsächlich, ich sage das mal so und wir werden es in 2, 3, 4, 5 Jahren überprüfen, ist es für mich eine Frage der Zeit, bis der Flaschenpreis für die Normalflasche Montevercano, sagen wir mal, mindestens in die Nähe kommt. Also knapp vierstellig wird.
Das glaube ich nicht.
Ich glaube das schon. Wir werden es überprüfen irgendwann mal. Also,
ist natürlich dann aber ein Geschenk für diejenigen, die das,
denn jetzt,
das sind die treuesten Kunden. Die jetzt den ersten
haben, das war mit den G-Max genauso.
Nur, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Es sind ja auch Magnums versteigert worden. Für wie viel sind die denn versteigert worden?
Warte. Also von dem wurde keine Magnum versteigert.
Doppelmagnum.
Nee.
Es ist nicht nur die 12 Liter.
Doch.
Es ist noch, ist wirklich, guckst du mal nach?
Ja, es war also bei dem Ergebnis stand jetzt, ich habe jeweils bei den Ergebnissen jetzt keine gefunden. Die wurden jedenfalls nicht nochmal extra aufgeführt. Ja? Es wurden andere Magnums versteigert. Also es wurde ja noch eine 12 Liter von also vom Weingut Ahlendorf versteigert.
Der Goethe-Wein
aus dem Weinhaus für 6.300.
Aber guck mal, da kostet der einfache Wein 22, 25.
Ich weiß. Also auch da,
aber von einem Künstler gestaltetes Etikett. Es ist so viel Geld im Umlauf.
Das meine ich, pass auf, warte, da komme ich gleich drauf. Also genauso hier, eine vertikale 10 Magnums von Geheimrat J. Kein schlechter Wein, wurde auf vielen Veranstaltungen.
Schöner Wein.
Wurde der ausgeschenkt, hat immer gut gefallen. Ist ein Veranstaltungswein, ehrlicherweise, meiner Meinung nach. Ja? Also der lief immer bei den besseren Veranstaltungen.
Kostet aber, glaube ich, auch so 23 Euro.
Genau, ist nicht günstig, ja? Genau, kostet 23 Euro. Ist für 5.000 Euro weggegangen, ja?
Mhm.
Dagegen ist aber zum Beispiel der 21er Erberbach Markebrunnen, ja? Trockenbeerenauslese, ja, nur für 15.000 Euro weggegangen.
Die beiden, ich fand ich enttäuschend, die Ergebnisse.
Ja, fand ich auch.
Die fand ich, die haben, also Eberbach hat zwei 21er gebracht, die 21er Trockenbeerenauslesen haben einen legendären Ruf, haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Ja. Können wir auch mitreden, haben wir getrunken.
Genau.
Also nicht die, aber andere.
Andere, genau.
Und die 21er Spätburgunder-Geschichte ist natürlich eine Weltsensation. Und die ist für nur 10.000 weggegangen, obwohl es der diesjährige Wohltätigkeitsverein war. Das fand ich schwierig.
Und ich finde
das finde ich auch schwierig, dass der Typ, der die 18 Mille für den Monte Vacano hinlegt,
nicht nochmal 20 hinlegt für sowas und dafür guten Zweck.
Das fand ich auch schräg.
Und das ist der Punkt, den ich jetzt kritisieren möchte. Ja? Mhm. Also es geht hier nicht darum, wirklich richtig, richtig guten Wein zu kaufen, finde ich.
Nein, darum geht es aber nicht.
Sondern es geht um die Distinktion. Es geht darum, sich abzusetzen und den größten, also gerade bei diesem Hype wie dem Monte Vacano zum Beispiel, einfach den dicksten zu haben. Das tut mir leid, das so zu sagen.
Ja, aber, das ist okay.
Aber den, also sozusagen, ich habe den längsten und den dicksten und der ist jetzt auch noch 12 Liter dick. Ja?
Ja.
Und mir tut es leid, komme ich auch wieder zu dieser RF-Fraktion. Wer den da ersteigert hat, ist auf jeden Fall einer, der unserer RF anhört. Und zwar, ich lege mich aus dem Fenster. Das kann nur jemand sein, der aus dieser Fraktion kommt. Weil, das, also, Entschuldigung.
Das ist aber anonym, ne?
Ja, natürlich ist es anonym. Aber das ist ja, vielleicht ist es, also sozusagen, nee, das sage ich nicht.
Also es gibt die Situation, dass sowas getürkt ist, klar.
Klar, das glaube ich aber nicht.
Kann auch sein, dass es ein wohlmeinender Importeur ist. Das ist durchaus, das ist nicht ausgeschlossen. Das ist, und zwar nicht, weil die angerufen haben und gesagt haben, du musst mal. Das kann alle möglichen Geschichten sein. Auf jeden Fall kannst du auch davon ausgehen,
dass das ist aber auch natürlich eine unglaubliche Werbung für Weihe. Das darf man jetzt nicht vergessen.
Das ist es, aber ist, also wie gesagt, er holt sich seinen alten Weltrekord wieder, noch nicht ganz. Die Geschichte geht ja so weit, dass der Amerikaner, der damals für 20.000 Mark diese 21er Auslese, an anderer Stelle habe ich es mal erzählt, ich weiß gar nicht, hier im Podcast woanders, ne? Der ist ja dann nach Kietrich geflogen, hat die abgeholt und hat die getrunken. Im Keller. Mit Wein. Hat die Leute, die Umstehenden eingeladen, den mit ihm zu trinken. Und als sie fertig waren, sagt er, fantastic, can I buy another one?
Sehr schön.
Es gibt Leute, die ticken einfach völlig anders als wir. Und der hat diesen Moment, mit Weil wahrscheinlich einfach sehr genossen.
Und sehr genossen.
Und sich gekauft. Genau. Ja. Und das ist das, was wir vielleicht auch nicht.
Aber
wir haben einen Zugang zu dem. Verstehst du? Wir können jederzeit auf das Weingut, der nimmt sich die Zeit für uns.
Ja.
Der ist sowieso sehr unkompliziert, der nimmt sich auch für andere Leute die Zeit. Aber der ist auch durchgetaktet. Ich habe auch schon Situationen erlebt, wo der dann schnell mit dir noch ein Gläschen trinkt und dann muss er schnell wieder, weil dann kommen die Japaner. Und so weiter. Und es gibt Leute, die kaufen sich die Zeit. Es kann durchaus sein, dass derjenige, der die 18.000 hingelegt hat, sagt, aber jetzt müssen Sie zu meiner Silberhochzeit kommen, da machen wir den auf und ich flieg sie ein. Das kann, sowas, solche Leute gibt es auch.
Total, aber ich verstehe, wie gesagt, das sind alles so diese Ausnahmen. Aber du siehst ja an den anderen Rieslingpreisen auch, finde ich, dass da, was du sagst, ganz schön viel Geld im Umlauf ist.
Es ist total überzogen.
Es ist wahnsinnig viel Geld und es ist sehr überzogen.
Ich bin auch bei dir mit der Distinktion. Ich bin nicht so 100% bei Einzelflaschen, bin ich nicht so 100% dabei, weil das ist bei G-Max zum Beispiel gibt es ja auch Doppelmagnums, die für 6.500, 7.000 weg sind, wo deswegen trotzdem nicht der Einzel sofort hinterhergezogen hat.
Naja.
Das ist das falsche Beispiel. für noch mehr waren irgendwelche Magnums weggegangen.
Ich weiß, was du meinst.
Ja, also gerade bei Keller gibt es noch einige Magnums. Es gibt auch Auslesen, zum Beispiel die Auslesen. Ich glaube, wir haben alle schon mal versucht, bei eBay eine Keller-Auslese zu verkaufen und die Aktion dann abgebrochen, weil da gibt es kein Geld für.
Genau, obwohl die wirklich großartige Weine sind. Aber
trotzdem gehen die für 700, 800 oder teilweise auch mehr Geld bei den Auktionen weg. Also seine Auslesen gehen bei den Auktionen auch für ein irres Geld weg, aber das hat null Strahlkraft nach unten. Also deswegen kannst du sagen.
Okay, das stimmt. Aber also dann bleiben wir dabei, weil es sozusagen reduziert man so ein bisschen auf die trockenen Rieslinge, die im Augenblick ja hier in einer unglaublichen Extremität durch die Decke gehen, dass man sich manchmal fragt, was das soll.
Jeder will ein Stück vom Kuchen ab.
Und was das soll? Ich frage mich tatsächlich, was das soll. Weil, also ja, na klar, trinken wir auch gerne Rieslinge, die sehr gut sind. Ja? Und natürlich springe ich, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ja auch gerne auf dem Pferd aufspringe und manchmal mitreite.
Es ist
also
die Angst, was zu verpassen, die da bedient wird. Wobei, ich glaube, muss man unterscheiden. Also diese Monte Vacano-Nummer mit dieser Einzelflasche 12 Liter, die dann 18.000 bringt, da bin ich bei dir. Das geht ein bisschen um die Geschichte. Das war mir jetzt hier ein bisschen zu viel Keller in letzter Zeit. Das Weingut Weil muss man wieder Flagge zeigen. Das Weingut Weil ist das berühmteste Weingut für trockenen Riesling in Deutschland. Immer noch. Aber natürlich kommt da jetzt Keller mit seinen ganzen Dingern hinterher und dann haben die wahrscheinlich irgendwie gesagt, wir müssen da jetzt mal ein Zeichen setzen. Bin ich sofort dabei. Machen Sie die Art und Weise, wie Sie es machen, finde ich sympathischer als alles in Eintel. Und die Eintel kosten auch schon 1.000. Ja. Also gib doch den Leuten für 100 Euro die Eintel und schau, dass du irgendjemand findest, der für 18.000 da irgendwie die 12-Liter-Pulle. Ist nicht ganz so pervers, wie zu sagen, ich verkaufe ihn nur in der Kiste und dann Sekundärpreis 2,5. Aber wenn ich jemanden erwische, wie er verkauft, dann schmeiße ich ihn sofort raus. Ja. Ja. Das ist ein bisschen... Ja.
Ein bisschen eigen, finde ich auch.
Eigen, ja. Genau. Eigen ist ein schönes Wort. Das ist gut. Die andere Frage ist, wie bewertest du einen Wagner-Stempel EMT? Das stimmt. Ja. Wie bewertest du also einen, der total bodenständig ist? Der Daniel Wagner ist ein ganz netter Mensch und so. Und warum macht er diesen EMT? Warum rennt er da auch hinterher? Oder
und wir hatten es. Ich fand auch das, was wir letztens hatten, wirklich gar nicht schlecht. Diese Nummer, dass du, und das ist mir auch nochmal durch den Kopf gegangen, dass wir oder alle ihr, die das auch mal gemacht haben, dass wir lange mit einem guten GG oder mit einer, was ja dann fing es ja schon an, mit einem späteren Release, sozusagen aber damit immer noch die absolute Spitze Deutschlands abbilden konnten. Ja? Und das konntest du immer noch mit einem, sagen wir mal, überschaubaren Budget.
Ja.
Das ist vorbei.
Das ist mein Reden seit einiger
es
Zeit.
Ist vorbei. Ist und das ist, aber das ging mir jetzt bei dieser Aktion nochmal so durch den Kopf, weil es ist jetzt ist es faktisch auf jeden Fall vorbei. Ja, also jetzt, spätestens jetzt. Aber es war schon vorher vorbei, hast du recht.
Es war schon vorher vorbei.
Aber es ist doch wirklich eigentlich, also gut, vielleicht ist das Burgund das Vorbild und ich verstehe, dass das, obwohl auch da muss man sagen, ist natürlich, gibt es nicht so viele Burgunder, die dann so extrem, doch, das stimmt nicht, das hier, nee, vielleicht ist das Burgund das Vorbild, ich bleibe dabei, vielleicht ist das Burgund das Vorbild, dass man dahin will. Allerdings ist das Burgund von der Fläche ja viel, viel kleiner, also die Möglichkeit der Flaschen, die man bekommt, ist ja schon viel geringer als dem, was an Riesling gemacht wird.
Das Burgund ist keine örtliche Halbkugel, mein Freund. Das ist ein scheinender,
großer Ballon. Sommer, eine Sonne ist es quasi, eine runde, ja. Wunderschöne Sonne. Also mich macht das ein bisschen sprachlos, mich macht das auch zwischendurch ein bisschen nachdenklich. Und das heißt nicht, dass man nicht ab und zu mal auf so einen Zug aufspringt, aber es ist schon eine lustige und bedenkenswerte Sache, was sich da abspielt. Und wir sollten das im Auge behalten.
Wir müssen da nächstes Mal nochmal drüber reden. Jetzt machen wir den Wein. Ein sehr harmonischer Rotwein, der erstmal gar nicht nach Wein roch. Ja, so ein bisschen Gemüsebrühe, das ist beim Rotwein jetzt nichts Besonderes, aber so wenig Frucht hatte. Und dann kam dann mit ein bisschen Schwenken auch ein bisschen Frucht dazu. Er ist immer noch nicht besonders fruchtig in der Nase. Er hat eine sehr zurückhaltende Nase. Jetzt ist so ein bisschen Bleistift dabei. Und
ja.
Das ist also nichts zum Fürchten. Das ist durchaus nobel. Ein bisschen mehr Frucht und wäre eine ganz tolle Nase. Aber ich finde, die Nase wird überbewertet. Ganz ehrlich, das, was am Gaumen ist. Am Gaumen hat er eine unglaubliche innere Harmonie. Weil ja,
finde ich auch. Das hat mich heute Mittag schon tatsächlich. Ich habe ihn heute Mittag aufgemacht. Ich habe es vorhin
gut
getan. Ich habe ihn belüftet. Der war noch. Es hat ihm wirklich gut getan. Das hat mich aber dann am späteren, als ich ihn wieder zurück in die Flasche gefüllt habe, nachdem ich eine Weile in der Karaffe gelassen hatte, hat mir das schon wahnsinnig gefallen, dass das so eine unglaubliche Balance ist.
Ja, sehr balanciert. Also ist sehr nicht balanciert. Besonders laut, ist nicht besonders kräftig, genau. Nicht besonders alkoholisch, ist hat gar nicht so viel Säure. Die Tannine sind da, sind sehr fein, sind sehr gut eingebunden. Das ist so richtig eine Art von Wein, wo du denkst, da ist Zeit mit im Spiel gewesen. Da ist Reife mit im Spiel gewesen. Diese Tannine sind richtig im Wein angekommen, untergehoben. Vorsichtig, man heben Sie das Sahnesteig vorsichtig unter.
So, stimmt.
Vorsichtig untergehoben, die Tannine sehr, sehr schön, sodass das total eng ineinander verwoben ist.
Ja.
Restfrucht, das ist gar nicht mehr viel Frucht, weswegen man erstmal denken würde, er wäre älter. Aber er hat null balsamische Noten, also schon mal perfekter Korken, wenn Kork verschlossen. Er hat null Oxidationsnoten. Die Frucht ist tatsächlich so ein bisschen zurückhaltender. Da an die Stelle sind aber auch keine aufdringlichen Reifenoten. Da ist null Champignon, Waldboden, you name it. Ja, ist nix, gar nichts. Er ist insofern gar nicht so komplex an der Stelle. Also es ist jetzt nicht so, dass du so ein Riesenaromen, sondern er macht das alles mit einer inneren Harmonie. Weswegen ich auch denke, das ist so ein Wein, den man sehr gut länger trinkt, der sich einem nicht in der Probe aufdrängt, mit dem wir viel Spaß haben werden gleich noch. Und der überhaupt keine weitere Entwicklung braucht. Der steht jetzt genau da, wo er sein soll. Diese Seidigkeit gefällt mir ausgesprochen gut, diese Zurückhaltung. Ich würde im Moment auf Bordeaux tippen, weil er so wenig Alkohol zeigt. Aus einem nicht so wahnsinnig warmen Jahr. Und weil er auch nicht so viel Frucht zeigt. Das wäre im Moment mein erster Gedanke. Und das ist dann schon 20 Jahre alt.
Nee, es ist alles nicht.
Gut.
Das war Kräften blamieren. Aber da hatte ich ja, wir sind da, heute unser Tag. Liegen wir heute so total gut. Mhm. Ist es nicht, ist ein Pinot.
Das ist ein Pinot.
Das ist ein Pinot.
Das ist erstaunlich.
Reinsortige Spätburgunder. Mhm.
Das ist erstaunlich.
Und was ich tatsächlich total schön finde, bäsche diesen Winter in der Zwischenzeit, wo es geht. Außer für seine Roten. Mhm. Ich finde, dafür müsste er viel, viel mehr Geld bekommen. Ja, weil es tatsächlich eine Richtung geht, die du wirklich großartig im Burgund findest. Ja, dieses sehr harmonische, sehr in sich geschlossene, dieses nicht so fruchtige, die Säure, alles ist wirklich, also da kann er, also meines Erachtens nach, kann er mit manchen Grand Crus mithalten.
Ja. Ja.
Kann er wirklich. Es ist 2014. Mhm. Und es ist, das lässt sich jetzt schon erraten, das ist Keller. Und das ist der Frauenberg.
Ja.
Und ich finde das, also weil ich verstehe es nicht, was da mit dem Riesling bei ihm abgeht. Kein Stück. Ja? Mhm. Fand das immer nur irgendwie, sagen wir mal, es war immer auch an allen Proben, die wir hatten es schon mal, immer nur irgendwie in den Top-Proben, muss man auch sagen, immer nur mit dabei. Ja.
Ja.
Immer nur, war nie großartig, war immer nur mit dabei. Großartig heißt aber immer noch mal, ich will jetzt nicht, also das ist schon gut, ja,
ja.
Sehr gut. Aber für diese Spätburgunder, die er da macht und gerade der Frauenberg, ist das einfach, ich finde, da muss ich, da gehe ich auch mal sozusagen, überspringe ich das alles und sage, ja. Das ist ein scheiß geiler Wein, weil der in sich so ruhig, so stimmig und so harmonisch ist.
Ja. Das ist gar nicht. Ich kann aber sagen, warum es vielleicht nicht so durch die Decke geht. Der erste Grund ist, der ist dann aber ganz schön aufs Bremspedal gegangen. Ich habe noch 9er. Wir können den mal, wenn du das nächste Mal da bist, trinken, machen wir mal 9er. Der hat auch da Vollgas gegeben. Also da hat er eine Kehrtwende gemacht, die mir tatsächlich auch so in dem Sinne verborgen geblieben ist. Ich habe zwar, glaube ich, er hat, glaube ich, auch immer einen in Wiesbaden dabei, aber ich habe Keller aufgegeben als Pinot-Produzent. Da bin ich also dann offensichtlich falsch. Und die andere Geschichte, wo ich nicht bei dir bin, ich finde, das ist wirklich, ich hab nichts zurückzunehmen, aber für das kann mit dem Burgund mithalten. Und warum ich überhaupt nicht in diesem Burgund bin, ist, für mich fehlt die fleischige Note. Wenn ich anfange, hier am Tisch zu tanzen, bei Burgundern, dann habe ich dieses, nenn es Blut, nenn es Eisen, nenn es Rotwein, das ist völlig egal. Das ist komplett nicht da. Aber danach suchen die Leute. Wenn sie um den Tisch tanzen wollen, bin bei dir. Es ist ein in sich ruhender, unglaublich harmonischer Wein. Aber dass ich dafür ins Burgund fahren muss, unterschreibe ich nicht, weil im Burgund hätte ich jetzt noch so ein klitzekleines bisschen Fleischsaft oben drauf.
Ich würde immer sagen, es wäre die Ecke, wo du das trinkst. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Und ja, das stimmt. Wenn ich jetzt an den Clos de la Roche Grand Cru trinke, den wir auch, ich glaube, den hatten wir auch im Podcast. Mhm. Diesen 2,8er oder sowas, was das war. Der so von Blut und Eisen und sowas abging. Das war ja auch, der war ja noch in den Besten vom letzten Jahr sozusagen mit drin. Stimmt. Da kann er nicht mithalten, aber das war auch eine
Ausnahme. Zumindest der Grund, warum ich nicht auf Pinot getippt habe.
Ja, verstehe ich, aber ich bleibe dabei. Also das ist, ich verstehe das, was du sagst, bin ich voll dabei, kann ich nachvollziehen. Aber also das ist schon trotzdem, finde ich, geiles
Pinot. Das ist toll, ja, das ist wirklich toll. Vielen Dank, auf jeden Fall.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.